Ein ganz herzliches Willkommen zur großen Online-Selbstheilungskonferenz Den Körper lieben und verstehen. Schwerpunktthema Krebs. Ich freue mich ganz besonders, heute die Angela Frauengron zugeschaltet zu haben. Angela Frauengron ist Psychotherapeutin. Sie hat jahrelang den Zusammenhang zwischen Körper, Psyche und, was besonders spannend ist, der Familiengeschichte studiert. Sie gilt heute als die Expertin des biologischen Dekodierens im deutschsprachigen Raum. Sie ist Buchautorin und hält Seminare und Vorträge, kann man sagen, weltweit, also im deutschsprachigen und im französischsprachigen Raum. Ein ganz herzliches Willkommen, Angela.
Ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung dazu.
Ja, wir sind schon sehr gespannt zu erfahren, was es mit dem biologischen Dekodieren auf sich hat. Aber bevor wir dazu kommen, interessiert mich erstmal die Frage, wie dein persönlicher Weg dorthin war. Also wie du dazu geworden bist, was du bist sozusagen.
Ja, alles fing 1992 an, als eine Patientin mir erzählte, dass sie da zu einem Therapeuten geht, der nach den Erkenntnissen Dr. Hamers arbeitet. Und ich habe dann all die Bücher gelesen von ihm, bin auch zu einigen Seminaren hingefahren. Aber so auf praktischer Ebene schien mir das doch nicht wirklich hilfreich. Und als ich dann 1995 Dr. Claude Sabat kennengelernt habe, ja, der den Menschen und auch die Krankheit in eine ganze Familiengeschichte eingebunden hat, da hat mich das dann doch sehr fasziniert. Und ich habe da gleich mit großem Erfolg das angewendet, was ich gelernt habe. Habe dann auch mit Claude Sabat zusammengearbeitet. Wir haben gemeinsam Seminare gegeben, halt in Frankreich, Belgien, Kanada, im französischsprachigen Raum. Und ja, nun mache ich das seit 20 Jahren und ja, man könnte sagen Intuition oder vielleicht auch ein bisschen Talent, das liegt mir einfach, so dass ich immer mehr genauer geworden bin in meiner Arbeit. Und die Patienten tragen natürlich auch dazu bei, dass man immer mehr erkennt und besser arbeiten kann.
Das ist aber trotzdem ja ein ungewöhnlicher Weg. Also du bist ja von der Ausbildung her, glaube ich, Physiotherapeutin. Und wie bist du von der Physiotherapie dann dort gelandet? Also was hat dich da wirklich im Innersten bewegt oder interessiert?
Ja, also ich bin, bei uns nennt man das Kinesitherapeutin, das ist Physiotherapie, Krankengymnastik. Aber gleich nach Abschluss meines Studiums habe ich mich für alternative Krankheitshintergründe interessiert und bin so von einem zum anderen gekommen. Habe dann chinesische Medizin gemacht, Kinesiologie. Und wie gesagt, dann einmal bin ich zunächst auf Hama, dann auf Sabah gestoßen. Und dann habe ich natürlich auch meine eigenen Prägungen verstanden, die mich letztendlich wirklich dazu geführt haben, das zu tun, was ich jetzt tue. Und zwar ist 2 Monate vor meiner Zeugung ein Bruder von mir gestorben. Ja, der ist innerhalb von Stunden gestorben. Die Ärzte haben praktisch versagt. Sie konnten keine genaue Diagnose stellen und ihn auch nicht behandeln. Und als dann meine Eltern mich gezeugt haben, standen sie noch unter dem Schock dieses Verlustes. Und so habe ich ganz unbewusst die Notwendigkeit mitbekommen, Krankheiten ganz schnell zu verstehen und auch therapieren zu müssen oder zu können. Und das ist mir dann im Laufe der Zeit immer klarer geworden, dass das eigentlich meine richtige Aufgabe ist und habe dann auch seit 1995 dann meinen Beruf, den ich selbstständig ausgeübt habe als Physiotherapeutin, dann nicht mehr weitergemacht.
Spannend. Ja, wir beschäftigen uns ja mit dem Thema Krebs. Mhm. Und jetzt interessiert mich sehr zu erfahren aus dem Blickwinkel des biologischen Dekodierens. Also erstmal die Frage, Krebs ist ja ein sehr weites Spektrum, also von Leukämie, Gehirntumor, Gebärmutterhalskrebs. Gibt es eine Sache, die allen Krebsarten gemeinsam ist?
Ja, zunächst würde ich sagen, einfach mal der Name, ja, die Bezeichnung Krebs. Diese Bezeichnung oder diese Diagnose löst bei den meisten schon enorme Angst aus. Zusätzlich könnte man doch sagen, dass alle Menschen, die die Diagnose Krebs bekommen, ja, sehr ungesunde Denk-, Gefühls-, Verhaltensmuster haben oder auch Wertvorstellungen haben, an denen sie festhalten, koste es, was es wolle, gegebenenfalls bis in den Tod. Also ich kann vielleicht euch jetzt schon ein Beispiel geben oder ja?
Ja, gerne, ja.
Ein Beispiel von einem Herrn, der etwa 60 Jahre alt war und seine Frau rief mich eigentlich an. Sie war bei mir gewesen, hatte Brustkrebs in beiden Brüsten gehabt und hatte sich davon befreit und war schon einige Jahre wieder gesund. Rief sie mich an, dass ihr Mann nun Dickdarmkrebs hat, aber nicht zu mir kommen möchte. Dann habe ich ihr gesagt, ja, das muss er schon wollen, sonst können wir nichts tun. Ein halbes Jahr später ruft sie mich an, dass er nun Leberkrebs auch noch hat und er möchte immer noch nicht kommen. Und wieder habe ich ihr gesagt, er muss entscheiden, ob er zu mir kommen möchte. Und irgendwann hat er mich dann doch angerufen und er ist gekommen. Und wir brauchten uns gar nicht mehr um den Dickdarmkrebs zu kümmern, da der operiert war und weg war. Aber sein Leberkrebs hatte begonnen, nachdem seine Frau ihn nach der Dickdarmkrebsdiagnose auf strenge Diät gesetzt hatte. Ja, nur mehr Salate, Fisch, kein Fleisch, kein Fett, ja, keine Sahnesößchen und so weiter, was er so gern mochte. Denn die Leber reagiert ja, wenn man einen Mangelkonflikt erleidet, also wenn es einem an etwas mangelt. Und es hat ihm dann an dem leckeren Essen gemangelt, es schmeckte ihm gar nichts mehr. Und wir verstehen das aber nur, wenn wir auch zurückschauen in die, ja, in seine Kindheit oder in die Familiengeschichte. Hier läuft das Wichtige halt in seiner Kindheit ab. Seine Mutter war Lehrerin und er war ein durchaus guter Schüler, aber für seine Mutter noch nicht gut genug. So hat sie ihn nach der Grundschule, also wir haben 6 Grundschuljahre, hat sie ihn nach der Grundschule für die ganzen Sommerferien 2 Monate zu Mönchen in irgendein Kloster gegeben, wo er besser lernen sollte. Und dort gefiel es ihm gar nicht. Das Essen war furchtbar. Und als er dann zurückkam, ja, ist er noch schlechter geworden in der Schule. Er hat sich praktisch an seiner Mutter gerecht. Also das hat sie nun davon. Ja. Und er hat dann das erste Gymnasialjahr sehr schlecht gearbeitet und musste die Abteilung wechseln, konnte kein A-Abitur mehr machen. Und zur Strafe hat ihn dann seine Mutter für 5 Jahre ins Internat gegeben. Und dort war das Essen noch schlechter als bei den Mönchen. Ja? Und er durfte nur alle 6 bis 8 Wochen nach Hause kommen, obschon das Internat nur 8 Kilometer entfernt war. Und wenn er nach Hause kam, durfte er auch nicht in seinem Zimmer schlafen. Er musste auf einem Klappbett auf dem Flur schlafen, da seine ältere Schwester wieder zurückgekommen war nach Hause und sein Zimmer benutzte. Wenn er dann was Leckeres aus dem Kühlschrank nehmen wollte, dann durfte er das nicht. Und die Mutter sagte ihm, das ist nicht für dich. Dann hat er diese 5 Jahre Abitur oder 5 Jahre Internat überlebt und sollte dann auf Geheiß der Mutter Lehrer werden. Und dazu musste er dann ein Vorbereitungsjahr machen und das erste Studienjahr hat er dann versiebt. Wieder aus Rache an der Mutter. Mhm. Und die Mutter hat es dann doch erreicht, dass er Lehrer wurde in Abendkursen und so weiter. Er war jetzt technischer Lehrer an einer Schule. Mhm. Und nun, wo seine Frau ihn wieder auf Diät setzt und er dieses ganz schlechte Essen muss, kommen in ihm all diese Erlebnisse hoch. Mhm. Und zusätzlich sagt ihm seine Frau, ja, bist du denn blöd? Ne? Du brauchst auch nur dein Problem zu lösen, dann ist dein Krebs weg. Also genau dieselbe Haltung wie die seiner Mutter. Und als er dann erkannt hat, dass er von wegen das auf keinen Fall tut, was seine Frau sagt, also sein Problem lösen, damit sein Krebs verschwindet, dass er da bereit ist, sogar für zu sterben, ja, um sich weiter zu rächen, da ist es dann auch bei ihm gekippt, sage ich immer. Da hat er sich dann entschieden, nein, ich werde lieber gesund, als wie mich weiter an meiner Frau beziehungsweise eigentlich an seiner Mutter zu rächen. Mhm. Und ja, und diese Geschichte ist aber ganz schlecht ausgegangen am Ende, da anschließend hat er wieder leckere Süßchen gegessen und so weiter. Es hat ihm wieder richtig Spaß gemacht. Dann ist er ein bisschen gelb geworden. Das hat dann den Arzt alarmiert und der hat ihm Morphium verschrieben. Und die Krankenschwester, die gleichzeitig seine Nichte war, hat ihm dann alle Morphiumpflaster auf einmal aufgeklebt. Und innerhalb von Stunden war er tot. Also dieses, ja, das Morphium ist ja bekannterweise das Euthanasiemittel, wo sich da so der Körper gar nicht mehr wehren kann.
Und zwischen dem Zeitpunkt der Erkenntnis, die er jetzt hatte über seine Muster, sag ich mal, familiär geprägten Muster und seinem Tod, wie viel Zeit war dazwischen und was hatte das mit diesem Gelbwerden? Kannst du das auch erklären, was das damit auf sich hatte?
Ja, wenn ich mich richtig erinnere, lagen etwa 1-2 Wochen dazwischen.
Okay, so kurz, ja.
Mhm. Ja, sehr kurz. Mhm. Ja, die Leber kann dann reagieren, ne, indem sie sich etwas entzündet und dadurch auch das Gelbe dann kam. Das hatte ich ihm aber auch schon gesagt, dass er sich da nicht aufregen sollte, wenn er ein bisschen gelb wird. Aber er hatte gar keine Reaktionsmöglichkeit und hat auch gar nicht verstanden, ja, was man da gemacht hat, indem man eben all diese Pflaster aufgeklebt hat.
Und er hat dich dann in diesem Fall dann auch gar nicht mehr konsultiert. Der ist dann zum Arzt gegangen und hat sich dann einfach behandeln lassen, ohne
Rücksprache. Ja, die Frau hat den Arzt gerufen.
Okay.
Mhm. Also ich habe ihn dann nicht mehr gesehen. Mhm. Ich habe das dann nur hinterher gehört.
Mhm. Okay. Ja, das interessiert mich natürlich jetzt genauer. Also es gibt sozusagen bestimmte prägende Muster, die dazu führen, dass Menschen Krebs entwickeln. Ja. Und einen so starken Krebs entwickeln teilweise auch, dass sie zum Tode führen, weil das zu ihrem Muster gehört. Verstehe ich das jetzt richtig? Ja,
ja. Ich gebe vielleicht mal ein anderes Beispiel, was auch gut ausgegangen ist. Von einer Dame, die mir von einem Kollegen geschickt wurde. Er hatte mit ihr ihren Brustkrebs aufgearbeitet und sie hatte sich aber schon die Brust amputieren lassen. Mhm. Und es ging ihr gut, 1,5 Jahre lang. Und dann plötzlich fing es an der Narbe, an der Brust wieder an zu wuchern an. Und die Ärzte haben sie dann praktisch zum Tode verurteilt. Und diese Frau war in enormem Stress, als sie dann gekommen ist. Und diese Frau heißt mit Vornamen und auch mit Nachnamen, so wie die Schwester ihres Vaters, mhm. ja, die mit 30 Jahren gestorben ist. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, die hatte Diabetes oder so etwas Ähnliches. Und die war immer die perfekte Person gewesen. Man hat sie sehr geliebt und natürlich sehr gelitten, als sie gestorben ist. Also sie trug den Namen dieser geliebten Toten. Mhm. Und es ist immer schwierig, wenn man in eine Familie kommt, in der man die Toten liebt. Dann muss ich praktisch tot sein, um auch geliebt zu werden. Mhm. Ja, und sie hatte, als sie ihren ersten Brustkrebs hatte, natürlich viel Liebe erfahren von ihrer Mutter. Die Mutter hat sich dann auch gekümmert und gesorgt. Und als es ihr dann wieder gut ging, nach einem guten Jahr, hat dann ihr Bruder einen Selbstmordversuch gemacht. Und da hatte plötzlich der Bruder die Nase vorn. Ja. Der Bruder wurde jetzt mehr geliebt von der Mutter. Ja, und ich habe dieser Patientin dieses Wettrennen erklärt, ja, dass es darum geht, wer jetzt die Liebe von der Mutter kriegt. Ja, und dass sie deswegen sich wieder diesen ja, Krebs machen musste, damit sie nun wieder diejenige ist, die stirbt bzw. am Sterben ist. Ja, wir haben sehr gelacht in dieser Sitzung, ja, obschon sie sehr gestresst gekommen war. Mhm. Wir haben gelacht über dieses Wettrennen. Sie hat das immer wieder gefunden. Ihr ganzes Leben lang ging es nur darum, von der Mutter geliebt zu werden. Und ich habe ja gesagt, wenn Sie sich jetzt beeilen, dann schaffen Sie noch das Rennen für immer zu gewinnen, da die Mutter noch lebte. Und es zu schaffen, ja, vor der Mutter zu sterben, dann hat sie den ersten Platz für immer. Und das war ihr dann doch zu blöd, ja, beziehungsweise sie hat erstmal schon gefühlt, ja, dass, wie sehr sie sich gewünscht hat, von der Mutter geliebt zu werden. Und so weiter. Und dann ist sie gegangen, ich habe sie auch nur einmal gesehen und ein paar Monate später hat sie mir eine Mail geschrieben, dass ihr gut geht, die Brust hat sich beruhigt und sie hat auch keine Angst mehr zu sterben.
Wow.
Ja, wofür bin ich bereit zu sterben? Ja, das ist die Frage.
Jetzt mal in diesem Beispiel, das hat ja sicherlich einen Grund, dass bei ihr genau die Brust reagiert hat und sie jetzt nicht meinetwegen Gebärmutterhalskrebs oder Lungenkrebs bekommen hat. Also das findet sich dann immer ein Muster oder wie hängt das zusammen, welche Art von Organ jetzt Krebs entwickelt?
Ja, natürlich. Also ich konnte aber jetzt nicht mehr eruieren, warum sie den ursprünglichen Brustkrebs gehabt hat.
Aha,
der eigentlich weg war. Ja, sie hat mir, da sie nur einmal da war, ich habe diese ganzen Informationen nicht. Aber Tatsache ist, dass immer hinter jedem Krebs ein bestimmtes Verhaltensmuster, Denkmuster, Gefühlsmuster steckt. Mhm. Sonst hätte die Person diesen Krebs nicht. Mhm. Ja, und das sind immer Prägungen, die vorher stattgefunden haben, die praktisch entscheidend sind dafür, ob überhaupt man mal Krebs bekommt oder nicht, oder auch genau welchen Krebs zum gegebenen Zeitpunkt.
Mhm. Und bei dieser Frau war das jetzt dann tatsächlich ein einziger Termin, wo sie dann zu dir gekommen ist, wo ihr das aufgedröselt habt und sie das für sich erkannt hat und danach war das dann quasi gelöst.
Ja. Das heißt, die Leute kommen nicht sehr oft. Das ist keine sehr langwierige Therapie. Das hängt natürlich vom Problem ab, ja, wenn wir reden ja hier über Krebs, aber wenn zum Beispiel jemand mit Diabetes kommt oder mit MS, der braucht schon einige Termine mehr. Aber bei Krebs sind die Leute sehr motiviert in der Regel. Ja. Ich arbeite auch gerne mit Krebspatienten, da sie wissen, dass sie was tun müssen. Ja, sie müssen etwas an sich ändern, ja, sonst überleben sie nicht. Das ist schon der Vorteil bei Krebspatienten, dass sie unter Zugzwang stehen. Mhm.
Und wie läuft, vielleicht kannst du das auch an dem Beispiel beschreiben, weil wir da jetzt gerade sind, wie läuft dann die emotionale Aufarbeitung? Das ist eine Erkenntnis quasi, die kognitiv stattfindet. Ah ja, so bin ich geprägt durch meine Mutter und will quasi das Bestmögliche erreichen. Und wenn ich die meiste Anerkennung bekomme, wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Ja? Sie erkennt es.
Ja.
Und wie passiert die emotionale Lösung? Also
die emotionale Lösung passiert in der Regel, wenn man zurückgeht in die Vergangenheit, ja, und dort die dramatischen Erlebnisse emotional aufarbeitet. Das heißt, hier in dem Fall von ihr selber als Kind, ja, wie sehr sie sich gewünscht hat, geliebt zu werden von der Mutter. Ja, wir gehen auch zurück zu dem Vater, der beziehungsweise die Großmutter väterlicherseits, die unter dem Tod ihrer geliebten Tochter gelitten haben. Ja. Mhm. Der Vater hat dann zum Beispiel gesehen, wie die Mutter weint, wenn die 30-Jährige stirbt. Ja, also diese heftigen Gefühle sind praktisch vorhanden in der Patientin drin. Und ganz unbewusst weiß sie, dass nur eine Mutter das tote Kind wirklich lieben kann.
Wie, das habe ich jetzt nicht verstanden. Nur eine tote Mutter?
Dass eine Mutter nur ihre Tochter lieben kann, wenn sie tot ist. Das tote Kind.
Ah, das ist ihre Prägung, ja.
Mhm. Ihre Prägung, genau. Okay. Das tote Kind ist immer das liebste Kind.
Das heißt jetzt, sie geht dann in dieser Sitzung emotional auch in diesen Schmerz oder in dieses Verlassensein und
wie sehr sie sich auch als Kind gewünscht hat, geliebt zu werden. Das heißt, jeder von uns entwickelt im Laufe der Kindheit eine Strategie, wenn man so will, oder jeder von uns merkt, was er tun muss, um Liebe zu bekommen, um Zuwendung zu bekommen. Mhm. Viele sagen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, aber Zuwendung ist das viel bessere Wort. Ja, in Zuwendung ist auch Liebe drin. Und wir alle haben Situationen gehabt, als Kind und auch schon als Baby, wo wir uns nicht geliebt gefühlt haben. Und wir suchen dann automatisch eine Strategie. Und was in der Familie festgehalten wurde als Strategie, um geliebt zu werden, ja, darüber verfügen wir auch unbewusst über diese Information.
Und die Therapie, die du anbietest, vielleicht beschreibst du das nochmal, wie, wenn die Menschen das dann verstehen im Kopf, ist es ja noch nicht gleichzeitig gelöst. Es braucht ja noch den Schritt,
wie das abläuft.
Wie, genau.
Ja, zunächst, bevor der Patient überhaupt kommt, muss er einen Fragebogen ausfüllen. Ja, dort muss er alles aufschreiben, was er an Traumatischem erlebt hat, aber auch, was seine Eltern erlebt haben während der Schwangerschaft und was es schon für emotional schwierige Situationen in der Familiengeschichte gegeben hat. Also er macht einen Stammbaum und sucht dort nach negativen Erlebnissen. Und wenn der Patient dann kommt, beginnt praktisch die Gesprächstherapie. Und es beginnt immer damit, dass man den Patienten aufzeigt und auch fühlen lässt, wie er tickt. Weil alle Menschen glauben immer, dass alle so denken wie er. Und das ist aber nicht der Fall. Und für viele Patienten ist es schon schockierend oder sehr heftig, wenn sie erstmal erkennen, wie sie funktionieren, wie sie ihr Leben erleben. Ja? Und sie erkennen, dass sie sich selber auf diese Art und Weise krank gemacht haben. in ihrer Art und Weise ihr Leben zu leben. Dann ist es natürlich entscheidend, dass man auch die Prägungen dazu findet. Wie gesagt, entweder in der kleinen Kindheit oder in der Schwangerschaft oder im Stammbaum, ja, dass der Patient auch gleich hinterher erkennt, ja, er konnte gar nicht anders, ja, als auf diese Art und Weise sein Leben erleben und sich krank machen. Also er kann auch nichts dafür. Und dann geht es darum, wie wir eben schon sagten, ja, diese emotionalen alten Geschichten aufzuarbeiten und zu überwinden. Also eine neue Art und Weise, das Leben zu erleben oder eine neue Art und Weise, mit dem Leben umzugehen, ja, zu ermöglichen.
Und wie passiert das dann konkret?
Indem man, wie ich eben schon sagte, ja, zurückgeht in diese Situation, sei es Situationen, die von den Vorfahren erlebt wurden. Ja, manchmal kommt es vor, dass man ja, sich hineinversetzt oder dass man sich mit dem Patienten hineinversetzt in ein dramatisches Erlebnis, was die Großmutter gehabt hat. Ja, zum Beispiel, wenn sie ihren Sohn verabschieden musste, der da an die Front fahren musste. Dann stellt man sich vor, wie es ist, da auf dem Bahnsteig zu stehen, ja, zu fühlen, den sehe ich vielleicht nie wieder, der Junge hat Angst und es wird dabei nicht gezeigt und so weiter. Also die Gefühle, die da sind, die sich ja auch epigenetisch in unseren Zellen gespeichert haben, die kann man praktisch ablösen und dadurch auch diese epigenetische Prägung, die uns ja, jeden Tag beeinflusst, auch löschen oder aufheben. Für manche ist es das Schlimmste, wenn sie zurückgeführt werden in etwas, was sie als Baby erlebt haben, wo sie sich gar nicht daran erinnern können, ja, wie sie da alleine im Bettchen gelegen haben oder wie sie bei der Geburt abgelehnt wurden, weil sie nicht das richtige Geschlecht hatten. Und so weiter. Es sind also ganz, ganz tiefe Emotionen, die da hochgeholt werden.
Und es braucht also, das finde ich das Faszinierende, weil ich meine, man macht ja, wenn man von der Krankenkasse eine Psychotherapie verschrieben kriegt, sind das, glaube ich, immer 80 Sitzungen oder so. Oder noch mehr. Und du machst es aber in 1, 2, 3 Sitzungen. Also das ist ja schon sehr faszinierend im Vergleich jetzt mal.
Also ich würde sagen, so bei Krebspatienten geht das von manchmal einer, aber das ist schon selten. Also 2 bis 5, 6 Sitzungen. Ja? Und es sind immer Sitzungen von 2 Stunden. Ja, ich behandle auch nicht in Wirklichkeit den Krebs, sondern ich arbeite mit der Person an ihrem Gefühlsmuster, an ihrem Verhaltensmuster. Denn wenn die Person es lernt, ihr Leben anders zu sehen, ja andere Wertvorstellungen prioritär werden zu lassen, dann verschwindet der Krebs automatisch.
Hast du vielleicht doch ein anderes Beispiel für uns? Also an den Beispielen wird das immer sehr plastisch und sehr deutlich.
Ja. Ja, ein Beispiel von einer Frau, die auch Leberkrebs hatte. Sie war, ich glaube, so etwa 58 Jahre alt und hatte auch zunächst Dickdarmkrebs bekommen, nachdem ihr Mann einen folgenschweren Autounfall hatte. Er war danach arbeitsunfähig und da war plötzlich Geldnot, beziehungsweise sie hat es so gefühlt, als ob sie jetzt noch auf die alten Tage verhungern könnten. Denn der Mann bekam dann nur mehr Krankengeld und er arbeitete am Wochenende noch sehr viel schwarz, ja, und das alles fiel auch weg, so dass sie zunächst einen Dickdarmkrebs gemacht hat, weil im Dickdarm verdaut man dann nochmal das, was man eigentlich schon verdaut hat. Das heißt, man nimmt nochmal alles Mögliche aus der Nahrung raus. ja, damit man nicht verhungert. Sie hat angefangen zu putzen, ja, sie hat angefangen, Geld zu verdienen. Und als man dann ihr diesen Dickdarmkrebs diagnostiziert, da hat sie einen zusätzlichen Stress, der dann die Leber auf den Plan ruft, nämlich, was wird aus meinem Mann? Was wird aus meinen Kindern und besonders aus meinen Enkelkindern? Denn auf die passte sie immer auf. Das heißt, wir sagten eben schon, dass die Leber ja damit zu tun hat, dass es einem an etwas fehlt. Und hier hätte es dann ihrem Mann und ihren Enkeln an etwas gefehlt. Mhm. Ja? Mhm. Denn, sie kann nur immer in ihrem Körper reagieren. Ja, die Leber reagiert, wenn etwas fehlt, dann nimmt man ganz, ganz viel aus der Nahrung raus, über die Leber. Und das Problem wurde gelöst, ja, wenn dadurch, dass wir uns erstmal die Familie angeschaut haben. Sie wird gezeugt, da ist ihre Mutter gerade 18 Jahre alt. Das war also absolut nicht gewollt. Und dann heiratet die Mutter den Vater dieses Kindes und es kommen noch weitere Kinder. Aber dieser Mann entpuppt sich dann als Spieler, ja, der bringt immer alles Geld durch. Das heißt, die hatten ganz, ganz wenig Geld. Mhm. Als sie klein war, mit 13 musste sie anfangen, in einem Haushalt zu arbeiten, musste dem Vater jeden Freitag das Geld aushändigen, was sie dort verdiente, und der verspielte es dann wieder. Mhm. Ja, und sie sagte, zu Hause gab es auch keine Liebe, keine Zuwendung, wir wurden nicht in den Arm genommen. Das hat dann ihre Chefin hier und da gemacht, von der sie dann sagt, die hat mir das Leben gerettet. Und der Leberkrebs begründet sich aber auf ihr Bedürfnis, gebraucht zu werden. Mhm. Das, als sie im Bauch ihrer Mutter war, hat niemand sie gebraucht. Es hat niemand sie gewollt. Und jetzt erfüllt sie sich praktisch ihren Traum selber, dass die anderen sie brauchen. Ja? Weil was wird aus meinem Mann, was wird aus meinen Enkeln, wenn ich nicht mehr da bin? Mhm. Also dieses Gefühl, unerlässlich zu sein, das ist das Gegenteil von dem Gefühl, mich braucht niemand. Dass sie also dieses alte Trauma, nicht gewollt zu sein, nicht gebraucht worden zu sein, als sie das gespürt hat und wie sehr sie sich danach gesehnt hat, ja, dass man sie gebraucht hätte, da war es dann auch gut. Da brauchte sie diesen Krebs nicht mehr zu haben, weil sie ihn nur hatte, aus dem Bedürfnis heraus gebraucht zu werden. Es ist immer ein bisschen schwierig, das so in 2 Minuten zusammenzubringen.
Nee, verstehe, aber es ist hochspannend. Also das heißt, sie hat das erkannt, irgendwie den Schmerz auch nochmal gespürt, also die Emotionen nochmal gespürt.
Ja.
Und hat dadurch quasi diese Altlast beseitigt, wenn man das so sagen kann. Und dann hat sich der Leberkrebs von alleine zurückentwickelt oder ja. ohne irgendwelche Eingriffe von Seiten OP oder Chemotherapie, also nur rein durch die Erkenntnis und das ja. Nachempfinden des Schmerzes.
Ja, genau. Das Nachempfinden und das Überwinden. Ne?
Mhm. Absolut. Faszinierend. Also wie ist es denn, wenn Menschen zu dir kommen mit einer Krebsdiagnose, die jetzt schon eine Chemotherapie gemacht haben und noch zusätzlich was erkennen wollen bei dir? Also funktioniert das beides parallel oder?
Bei uns in Belgien und in Frankreich ist ja das Dekodieren schon sehr bekannt. Ja, viel bekannter als in Deutschland. Und die meisten, die zu mir kommen, die haben eh schon das Wissen, ja, dass die Chemo ihnen nicht hilft oder dass sie nur selber gesund werden können. Wenn aber jetzt Leute kommen, das sind die anderen, die austherapiert sind, ja, die praktisch schon mit einem Bein im Grab stehen, da therapiert es sich auch ganz gut. Schwierig sind aber die tatsächlich, die sich auf zwei Stühle gleichzeitig setzen. Also nach dem Motto, ich will alle Chancen auf meiner Seite haben. Das geht sehr oft schief. Nicht immer, aber doch. Und warum? Weil die Leute sind natürlich fasziniert und ganz neugierig und finden das auch richtig, ja, was man herausfindet mit ihnen. Aber dann gehen sie wieder zurück zur Chemo oder zum Onkologen, dann wird das alles wieder zunichte gemacht. Dann kommen sie wieder genauso in Panik wieder wie beim ersten Mal. Und das ist sehr anstrengend, nicht nur für den Therapeuten, auch für den Patienten, ja, der so zwischen zwei Gefühlsbäder immer hin und her springt. Und deshalb lege ich großen Wert darauf, oder ich versuche zumindest, die Leute spüren zu lassen, möglichst schnell, ja, dass nur sie sich gesund machen können. Also dass ich rate nie jemandem von einer Chemo ab. Das muss jeder selber wissen, ja, was er macht. Aber manchmal sind dann auch Leute, wenn sie wirklich verstehen und merken, ja, woran es hängt, ja, dass sie dann auch die Chemo aufgeben. Die Patienten, wenn sie gesund werden wollen, und ich bezeichne das immer als einen Quantensprung, dass sie wirklich tief innen drin davon überzeugt sind und fühlen, dass nur sie sich selber gesund machen können. Sie müssen ehrlich sein mit sich selber. Manchmal sind die Dinge, die da innen drin sind, ja, ist man nicht so stolz drauf. Sie müssen aber ehrlich mit sich selber sein. Sie müssen bereit sein, sich ihrer Vergangenheit zu stellen, ja, und diese zu überwinden. Also, ja, ich würde sagen, das sind so die wichtigsten Dinge, die es braucht, um damit es auch funktioniert. Mhm. Ja, aber der Patient, wir haben es schon gesagt, der Krebspatient sollte verstehen, worum es ihm geht bei dem Krebs und wofür er bereit ist zu sterben. Dann kann er sich entscheiden, auch eine andere Priorität zu setzen.
Verstehe. Spannend ist ja auch die Formulierung, die du verwendest. Also du sagst ja, wie im Französischen auch, du sagst ja, er oder sie hat einen Krebs gemacht.
Ja.
Das sagen wir im Deutschen, sagen das ja eigentlich gar nicht. Wir sagen das passiv. Wir sagen, ich habe Krebs bekommen, ja, als Opfer sozusagen. Und das ist schon spannend. Da führt uns die französische Sprache gleich irgendwie auf den richtigen Weg.
Ja, ich werde es öfter darauf angesprochen, dass ich diese Formulierung benutze. Mhm. Mir ist auch nicht bewusst, dass es so aus dem Französischen kommt, aber klar, wenn ich den Krebs mache, dann kann ich ihn auch wegmachen. Mhm. Wenn ich ihn aber bekomme oder wenn es ein Zufall ist, ja, dann bin ich ja dem Zufall oder dem Schicksal ausgeliefert. Mhm. Also wenn ich ihn mache, kann ich ihn auch wegmachen.
Mhm. Sehr spannend. Es gibt ja viele, die viele Heilungsberichte, Heilungserfolge im Zusammenhang mit meinetwegen bitteren Aprikosenkernen oder mit Hanföl oder Ernährungsumstellung. Mhm. Wie beurteilst du das, diese Erfolge? Also
ja, die Erfolge sind da. Ich würde aber sagen, ich kenne mich da nicht gut aus, aber ich würde sagen, dass das nicht der entscheidende Faktor sein kann. Dass wenn der Patient gesund wird, weil er Aprikosenkerne oder sonstige Veränderungen in seiner Ernährung macht, dann für mich aus zwei Gründen, oder die zu überprüfen wären. Erstens muss man nicht vergessen, dass der Körper das macht, was wir denken. Das heißt, wenn ich so genüge, das heißt 100% überzeugt bin, dass wenn ich jetzt diese Aprikosenkerne esse, dass ich dann gesund werde, dann werde ich es auch. Oder dann stehen die Chancen schon, je nachdem, was es für ein Krebs ist, ja, dass ich gesund werde. Und der zweite Punkt ist, dass sehr viele Krebse weggehen, beziehungsweise dass man gesund wird, wenn man gar nichts macht. Ja? Und möchte da kurz eine Anekdote erzählen, die ein Patient von mir mir erzählt hat. Er hatte es da an der Lunge und vorher, 15 Jahre vorher, hatte er schon einmal Hodgkin, also den Lymphdrüsenkrebs gehabt. Und er erzählt, damals wusste er von Dekodieren noch gar nichts, aber er hat sich gedacht, er macht einfach gar nichts. Und frage ich ihn, warum denn? Und dann sagt er, ja, weil meine Frau, die hat mir erzählt, die hatte einen Onkel, der war mit, ich weiß das Alter nicht mehr genau, 55, 60 Jahren, hatte der Darmkrebs, einen riesen Darmkrebs. Und er war schon auf dem OP-Tisch, ja, wo man ihm eine definitive Tasche anbringen sollte, ja, für seinen Stuhlgang. Und die würde er also den Rest seines Lebens mit sich rumtragen. Und auf dem OP-Tisch hat er sich das anders überlegt. Da hat der, ist er aufgestanden und hat gesagt, nee, also wenn ich für den Rest meines Lebens, ja, diese Tasche haben soll, dann lasse ich mich lieber nicht operieren und lebe noch ein paar Monate. Und dieser Mann ist mit weit über 80 an was ganz anderem gestorben. Also viele Krebse, es hängt natürlich auch wiederum davon ab, genau welcher es ist, aber viele Krebse würden von alleine weggehen, wenn man gar nichts machen würde. Wenn man dann natürlich Ernährungsumstellung und so weiter macht, dann ist das auch nicht schädlich.
Aber wie passt das jetzt zusammen mit dem, was du vorhin erzählt hast, dass hinter Krebs immer, dass Krebs quasi einen Quantensprung braucht, weil gravierende, selbstschädigende Muster dahinter stehen? Dann gibt es auch andere Krebse und wie kann man den einen, also wo man einfach gar nichts machen muss, das ablaufen lassen muss und wie kann man das eine von dem anderen unterscheiden? Also
ja, manche Krebse, ja, besonders die Lunge betreffen zum Beispiel oder auch die Leber oder gewisse Organe, die halt lebenswichtig sind. Ja. Also wenn die betroffen sind, dann können die den Menschen schon umbringen. Ja. Es gibt aber Krebse, wie zum Beispiel der Brustkrebs. An Brustkrebs ist noch nie jemand gestorben. Mhm. Ja, ich kann da Riesentumore in der Brust haben. Wenn ich damit keinen Stress habe, dann bringen die mich nicht um, weil das greift in kein lebenswichtiges System ein. Ja. Du hattest aber zu Beginn was anderes gefragt, wo ich...
Ja, also die Unterscheidung quasi zwischen einer Krebsart, die diesen, was du vorhin als Quantensprung bezeichnet hast, ja, genau, erfordert, und einer Krebsart, die eigentlich nur Ruhe und die Prozesse ablaufen lassen erfordert. Also wie man das eine vom anderen unterscheiden kann oder ja.
Ja, das hängt also von der Diagnose ab, ja, ob man den Krebs wirklich so lassen kann oder nicht. Wenn man aber nicht therapeutisch eingreift, also wenn der Patient sich nicht bewusst ist oder wird, ja, wie er sich da krank gemacht hat oder was in ihm sitzt an Verhaltens-, Gefühlsmuster und so weiter, dann ist er sehr gefährdet, dass das irgendwann nochmal wiederkommt. Da er seine grundlegende Haltung dem Leben gegenüber oder den Dingen, die ihm passieren, nicht geändert hat. Das heißt, er hat keine Bewusstseinsarbeit gemacht. Dadurch wird er anfällig für Rückfälle. Das heißt, ich würde in jedem Fall, wenn jemand Krebs hat, würde ich nicht sagen, ach, da brauchen Sie nichts machen, der geht von alleine weg, sondern ich würde in jedem Fall mit ihm an den Ursachen arbeiten.
Ich würde gerne noch auf das Thema Prophylaxe zu sprechen kommen. Was empfiehlst du denn aus dem biologischen Dekodieren heraus als Krebsprophylaxe?
Ja, zunächst die Prophylaxe, wie sie von Krankenkassen oder vom Gesundheitsministerium propagiert wird, finde ich persönlich ziemlich überflüssig, siehe nutzlos, eher angsteinflößend noch. Denn man hat herausgefunden, dass zum Beispiel bei Brustkrebs die absolute Zahl der Brustkrebstoten sich seit der Einführung der Prophylaxe überhaupt nicht verändert hat. Aber die Krebstherapien haben sich vervielfältigt. Das heißt, dass man durch die Früherkennung, es handelt sich ja auch gar nicht um Prophylaxe, es ist eine Früherkennung, wo die Krebspatienten schon von der Straße aufgelesen werden. Es ist eine Früherkennung, die eigentlich dann nur dazu dient, Therapien an den Mann zu bringen. Das lässt natürlich das Gesundheitswesen, die Kosten des Gesundheitswesens explodieren, aber bringt im Grunde nichts. Das heißt, statistisch gesehen hat es dadurch nicht weniger Tote gegeben. Man hat nur die Chancen erhöht, dass jemand Chemo kriegt oder operiert wird. Was die Prophylaxe, wie du es nennst, im biologischen Dekodieren angeht, es ist natürlich sehr von Vorteil, wenn ein junger Mensch schon kommt. Ich freue mich immer, wenn ganz junge Leute kommen, die ihr Verhaltensmuster, ihr Gefühlsmuster erkennen, die Dinge ihrer Familiengeschichte aufarbeiten. Dadurch lebt es sich einfacher und wahrscheinlich gesünder, mit weniger Stress. Aber ob nun dadurch wirklich ein Krebs verhindert werden kann, weiß man nicht oder kann man gar nicht beurteilen oder es ist auch nicht zu beweisen. Man kann nicht sagen, ach, der hätte jetzt irgendwann einen gemacht, wenn er nicht. Also, man hat schon ein Interesse, nicht zu warten, bis man vielleicht schwer krank wird. Ich habe auch Leute, die kommen, die nicht krank sind, die zum Beispiel kommen wegen Beziehungsproblemen oder so. Oder auch junge Leute schon, die noch keine Krebse haben, die aber schon sehr profitieren, wenn sie sich erstmal selber kennenlernen und wissen, was da in ihnen wirkt und das vorzeitig auch abstellen können.
Das heißt, es wäre zu empfehlen, sozusagen einen Termin bei dir oder bei deinen Kollegen zu buchen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Einfach um aufzuräumen mit seiner Familiengeschichte. Kann man das so sagen?
Ja, könnte man so sagen. Natürlich können nicht alle zu mir kommen, da ich schon total überlastet bin. Und deswegen möchte ich noch ein Wort dazu sagen. Du hast es am Anfang gesagt, ich halte Vorträge, gebe Seminare. Also alle Interessierten können Seminare machen. Besonders liegt mir aber am Herzen, dass es mehr Therapeuten gibt, die sich das Feeling dafür erlernen möchten und auch so den Patienten weiterhelfen können. Es mangelt noch, besonders in Deutschland, mangelt es noch an Therapeuten oder Heilpraktikern, Ärzten, die das halt erlernen. Und zusätzlich kann man auch, das möchte ich noch erwähnen, kann man auch die besondere Psychotherapie erlernen, die ich praktiziere und die ich von Dr. Jean Lermignot, das ist ein belgischer Neuropsychiater, gelernt habe. Das ist eine sehr effektive und sehr schnelle Psychotherapie, deswegen braucht es auch keine 80 Sitzungen. Also der Dr. Jean Lermignot war einer der beiden ganz wichtigen Lehrer für mich, neben Claude Sabat. Es gibt also auch für die Leute, die nicht so ein psychotherapeutisches Gepäck haben, die Möglichkeit, diese Therapie, die sehr effektiv ist, zu erlernen. Und das Ganze findet man auf meiner Homepage, die ganzen Infos dazu.
Ja. Super spannend. Ich könnte mit dir noch irgendwie weitere 2 Stunden reden und finde besonders diese Beispiele sehr erhellend und ja, aber wir haben hier einfach limitierte Zeit und deshalb würde ich das an der Stelle auch gerne mit einem ganz, ganz großen Dank an dich beenden wollen und alles Weitere für die Menschen, die jetzt Interesse bekommen haben und die das näher erforschen wollen, sei eben deine Homepage und seien deine Bücher empfohlen und macht euch selber auf den Weg, erforscht es. Also ich kann sagen, das ist höchst spannend, schafft Klarheit in der eigenen Geschichte und schafft damit Klarheit auch in eurem Leben. Und ja, herzlichen Dank, Angela, für dein Wirken, Sein und dein Sprechen hier bei unserer Konferenz und alles Liebe für dich.
Ja, danke, ich möchte mich aber auch bei dir bedanken und dir für dein Projekt auch viel Glück wünschen und bedanke mich dabei, mitwirken zu können. Vielen Dank.
Schön. Tschüss, bis zum nächsten Interview.
Ja, bis dann. Alles Gute.